Ich möchte einfach bitten, dass du ja wirklich wirkst. Es soll keine Barriere hier sein, Herr, die du nicht überwinden kannst. Und da glaube ich dran. Und ich bitte dich einfach, ja, dass es zur Begegnung mit dir kommt, mit deiner Lebendigkeit. Amen. Wir haben schon gehört, was am Pfingsten passiert ist. Ihr kennt es bestimmt auch. Ich bin nur noch ein bisschen früher eingetaucht, wie ihr da seht. Hier heißt es, das was Jesus im Lukas-Evangelium zu seinen Jüngern sagt, vor der Himmelfahrt sagt er, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Fand ich ein interessantes Wort, was Jesus da, also die Ankündigung von Pfingsten, bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Was an Pfingsten passiert ist, was das für Auswirkungen hatte, habt ihr präsent, denke ich mal. Petrus hat gepredigt, die Jünger insgesamt haben in Sprache geredet, es gab ein Verständigungswunder und dann heißt es, an diesem Tag sind 3000 Menschen gerettet worden und zur Gemeinde dazugekommen. Also das hat eine kräftige Auswirkung auch gehabt. Ist ein bisschen das, was Debbie auch im Zeugnis gesagt hat. Also das ist nicht nur das Brausen des Geistes, was da passiert ist und das übernatürliche Erleben, sondern es hat auch Auswirkungen gehabt, dass Menschen wirklich zum Glauben gekommen sind. Und Auswirkungen durch die Jünger, die bereit waren, dann auch zu dienen. So, begleitet mit der Kraft aus der Höhe. Wenn ich ein Kleidungsstück anziehe, ich kann mich jeden Tag irgendwie ein wenig anders anziehen. Das macht ja erstmal nichts mit mir. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie ist das denn das gemeint, dieses Bild, was da Jesus ja auch verwendet, dieses begleitet werden mit der Kraft aus der Höhe. Was macht denn da Gott und was machen die Jünger für dieses Ereignis? Was ist da mein Part? Bin ich da überhaupt beteiligt? Stülpt Gott da mir die Kraft Gottes über und dann handle ich übernatürlich? Habe ich da, oder ja, was ist mein Part, was ist Gottes Part? Ich finde es interessant, ja, wie der Anfang war von der Apostelgeschichte, das haben wir auch gehört. Dieser Satz, da steckt mehr dahinter, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und dieses waren sie alle an einem Ort beisammen, ist letztendlich ein Gehorsam der Jünger auf das, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Er hat zu ihnen gesagt, geht in die Stadt und bleibt dort. Sie waren an einem Ort zusammen. Und da kam der Heilige Geist rein. Und ich denke, das zeigt so den Part, den die Jünger schon auch befolgt haben in der Geschichte von Pfingsten, dass sie gehorsam waren und geblieben sind. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt genau gewartet haben auf den Heiligen Geist, aber sie waren versammelt. Das war erstmal vielleicht eine Versammlung, wo noch gar keine Kraft spürbar war. Vielleicht haben sie sich gefragt, was machen wir da überhaupt? Kommt der Heilige Geist? Wann kommt er? Und dann heißt es aber, und er kam plötzlich. Plötzlich ist es passiert. Und das zeigt mir, das ist ein Eingreifen Gottes. Das kann keiner der Jünger machen, sondern da hat Gott es einfach gewirkt. Das kannst du nicht planen, da kann man auch nicht sagen, weil mir jetzt so und so lang wartet, deshalb kommt er und er kommt auf Minute XY. Nein, er kommt halt plötzlich. Aber sie waren beisammen, sie waren auch gehorsam. Sie sind die Schritte gegangen, wo Jesus von ihnen verlangt hat, dass sie gehen. Ein Bild, was mir im Alten Testament wichtig geworden ist, wo so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen menschlicher Seite und göttlicher Seite im Zusammenhang mit Gottes Kraft mir veranschaulicht, ist das Bild vom Adler. Und das steht in Jesaja 40, 31. Hier heißt es, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Habe ich mal einen Adler mitgebracht? Ist nicht wirklich ein Adler, werdet ihr jetzt denken? Habe ich ein Bild vergriffen? Das ist ein Geier. Aber das ist sozusagen der biblische Adler an vielen Stellen. Muss man einfach wissen. Für den Text trägt das nichts aus. Es ist einfach ein und dasselbe Wort. Wenn in der Bibel mit Adler übersetzt wird, das hebräische Wort, das kann der Geier meinen, das kann aber auch der Adler meinen. Das gab es beides. An mancher Stelle ist es wichtig zu wissen, dass es der Adler ist, weil das ein Verhalten ist, wo nur der Adler zeigt. Und in Micha zum Beispiel, da wird dieser Adler, der biblische Adler mit einem kahlen Kopf, beschrieben. Deshalb ist die Vermutung, liegt dann nahe, dass es eben oft auch der Geier war. Was die gemeinsam haben, Adler und Geier, und das kommt auch in diesem Text vor, da heißt es ja, sie werden sich aufschwingen mit den Schwingen wie die Adler. Das ist einfach egal, ob das jetzt ein Adler oder ein Geier ist. Das sind die Herren der Thermik und die können einfach super gut segeln. So. Von dem her ist das jetzt für uns, egal was für ein Tier man sich dahinter vorstellt, die Eigenschaft, die da beschrieben wird, ist die, wenn so ein Adler oder so ein Geier die Flügel ausbreitet und losfliegt. Ich will mal kurz auf den Hintergrund eingehen, in dem dieses Wort geschrieben ist im Alten Testament. Das ist nämlich auch interessant und wird uns auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ein bisschen näher beleuchten, um was es eigentlich geht. Die Situation, in die da Jesaja reinspricht, ist die Situation im Exil. Das Volk Israel wird von den Babyloniern verschleppt, lebt unter einer Fremdherrschaft, hat eine Niederlage erlebt, auch kriegerische Niederlage, hat es erlebt, dass sich Gott plötzlich nicht mehr zu ihnen stellt. Also, und war so in einer großen Glaubenskrise auch letztlich im Exil. Und wenn man so eine Gottverlassenheit spürt, dann ist man immer in der Gefahr, wenn Gott nicht mehr da ist, dass man dann halt eigene Wege sucht. Weil man denkt, jetzt ist er nicht mehr da, jetzt muss ich mich halt um mich selber kümmern. Und deshalb war auch Götzendienst wohl ein großes Thema. Wahrscheinlich auch, weil sie auch in einer fremden Kultur auflebt, lebt unter den Babylonier, die auch ihre Götter und Götzen hatten. Da ist natürlich dann auch naheliegend, dass es dann auch ansteckt, gerade wenn man schon so verletzt ist, auch was die Gottesbeziehung angeht. Ja, und dann ist das eine Möglichkeit, oder was leider oft dann der Fall ist, dass man halt dann in irgendeiner Weise nach eigenen Lösungen sucht. Das ist auch der Prototyp vom Götzendienst, wenn man das mal im Alten Testament anguckt, das ist ja das goldene Kalb. Und das ist genau diese Situation. Sie sagen, Mose ist auf dem Berg, der kommt doch eh nicht wieder. Da ist auch ein Vakuum, ein Loch. Sie fühlen sich verlassen vom Vertreter Gottes. Und dann sagen sie, lasst uns doch jetzt was Eigenes machen. Jetzt machen wir das goldene Kalb. Und ich glaube, da geht es auch um weit mehr, auch im übertragenen Sinn für uns jetzt, wie jetzt nur so eine Statue oder sowas. Sondern ich glaube, wir sind auch in der Gefahr, dort, wo wir uns von Gott verlassen fühlen, oder eine Verletzung haben, dass wir dann halt andere Dinge auf die absolute Position Gottes setzen. Das wird wahrscheinlich sogar ziemlich automatisch passieren, dass wir andere Werte sagen, dass wir sagen, jetzt muss ich mich halt um mich selber kümmern, um meine Gesundheit. Wenn Gott sich schon nicht um meine Gesundheit kümmert, dann gucke ich jetzt, dass ich es richtig mache mit den Mitteln, wo ich im Sinn habe und so weiter. Wenn Gott sich nicht um meinen Job kümmert, dann mache ich jetzt halt irgendwas. Ich höre nicht mehr auf Berufung, ich warte auch nicht mehr ab, sondern ich muss Geld verdienen, mein Häusle bauen, was weiß ich. All die Attribute, die eigentlich Gott hat, vergeben mir dann Dinge und gucken, dass mir es selber in den Griff kriegt. Und da spricht dieser Text rein. Der hat einen langen Vorlauf, da geht es auch um Gottesdienst, geht es um diese Thematik. Und ich lese euch jetzt mal die Verse drumherum, die näher an diesem Vers liegen. Da geht es auch darum, mit wem Gott überhaupt zu vergleichen ist, quasi. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Und ich lese jetzt die Verse 26 bis 31. Im Kapitel 40 ist das in Jesaja. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, also das ist zu den Sternen, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das fängt an mit diesem Wort, also man merkt, die Resignation schwingt in dem Text auch mit. Das Volk Israel, da spricht da auch rein, warum sagt ihr, meine Wege sind vom Herrn verborgen? Also da ist eine Glaubensresignation vorhanden. Und dann sagt er eben, hebt eure Augen zu der Höhe empor, also zum Firmament, zu den Sternen. Wer hat die alle gemacht? Und dass Jesus, dass Gott die alle gemacht hat und beim Namen gerufen hat. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die da mitspringen, in die der dieses Bild damit reinspricht. Einerseits haben die Babylonier auch ihre Sterngötzen gehabt. Auch da ist klar, diese Götzen, die da angebetet werden, heute würde man sagen Astrologie, vielleicht ist auch noch Thema, auch heute bei uns noch. Selbst das, wo sich manche ihren Götzendienst drauf aufbauen, selbst das hat der Herr gemacht. Also da ist klar, das ist nicht die absolute Macht. Sondern wenn Gott die gemacht hat, was betest du das an, was eigentlich geschöpflich ist? Also es widerspricht dem Götzendienst, wo irgendwie Richtung Sterndeutung oder was weiß ich, was alles geht. Gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis auf das, was Gott Abraham versprochen hat mit der Nachkommenschaft, denke ich zumindest. Da hat er auch gesagt, heb deine Augen auf zum Himmel. Und dass er so viel Nachkommen habe, wird im Glauben, wie Sterne am Himmel sind. Und ich denke, da darf man auch dran denken. Es wird auch sprachlich unterstrichen, weil es hier heißt, wer hat diese geschaffen? Dieses Schaffen, dieses Wort, was da drin vorkommt, das ist ein Wort, das nur Gott kann. Das ist das, was im Schöpfungsbericht vorkommt. Und dieses Wort, das kommt an keiner Stelle für einen Mensch vor. Das ist wirklich ein Wort, was nur für Gott verwendet wird. Das ist das Schaffen aus dem Nichts heraus. Das, was im Schöpfungsbericht ist. Aus dem Nichts schafft Gott das Universum, die Welt, alles, was da ist. Und das ist nur Gott möglich, aus dem Nichts etwas hervortreten zu lassen. Und so nützt Jesaja dieses Wort auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Israel. Da heißt es in Jesaja 43,1: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also da wird es genau darauf übertragen, auf diese Berufung Israels, Jakobs. Das ist eine Schöpfung, ein schöpferischer Akt Gottes. Etwas, was nur Gott und allein Gott gemacht hat. Und deshalb ist dieses Hochgucken für das Volk Israel auch zu den Sternen, ist auch ein Erinnern dran an den Glaube, dass dieser Glaube auf einem ewigen Fundament steht. Nicht auf etwas menschlich Gemachtem. Und da kann keine menschliche Niederlage der Welt etwas ändern an diesem Entschluss Gottes, den er da Abraham versprochen hat. Und das gilt jedem auch von uns, wenn man in so eine Glaubenskrise kommt oder eine Niederlage erlebt hat, Verletzungen Gott gegenüber, dass mir und dass jeder von uns auf einem größeren Fundament steht, wie man selber ist. Das, was man erlebt hat, das betrifft einen unmittelbar selbst und das kann echt richtiges Leid sein. Und da braucht man gar nicht drüber reden. Das, was Volk Israel da erlebt hat, das war ein Desaster, Worst Case, wie auch immer. Die haben so viel Tote erlebt, Verschleppung, Familie, wo vielleicht auseinandergerissen wurden, echt ein unsagbares Unheil letztlich. Und trotzdem steht ihr Glaube auf einem ewigen Fundament und Gott ist da drüber. Er ja, es geht nicht nur um das eigene Schicksal letztlich. Gott hat einen weiteren Blick, sagt der Text auch. Es geht über unseren Tod sogar hinaus, das, was Gott schafft. Was, wenn Gottes Spuren im eigenen Leben zu verblassen scheinen? Auch das ist die Frage in dem Text. Da heißt es, warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Gott entgeht mein Recht. Der Weg, der hier beschrieben wird, das ist eigentlich die Geschichte, meine Geschichte. Mein ganzes Leben, kann man sagen, ist Gott egal, stellt sich nicht mehr zu mir. So hat sich wohl das Volk gefühlt, was ich natürlich nachempfinden kann, wenn du so eine Niederlage erlebst. Da geht es um die ganze Identität letztlich. Sie haben Gott anders erlebt immer, wie er sich zu ihnen gestellt hat, wie sie Siege gefeiert haben mit ihm über die Nationen, über andere Völker. Und jetzt erleben sie ihn plötzlich, indem er sich ihnen entzieht, scheinbar, indem er nicht mehr da ist. Das waren die Gefühle, die sie hatten. Was ist, wenn so eine Krise kommt? Gottes Antwort ist darauf, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Also auch da geht der Blick auf die Ewigkeit Gottes. Und da könnte ich mich natürlich fragen, wenn ich so mich in die frustige Situation reinfühle, dass ich Gott eh nicht spüre, was habe ich von so einem Gott? Schön für ihn, oder? Der ist unermüdlich oben. Er ist nicht müde, ich bin aber müde. Ich bin entkräftet. Was nützt mir das, wenn Gott da oben schön ein lockeres, kraftvolles Leben hat? Was hat das mit mir zu tun? Darum geht's ja. Mein Weg, meine Geschichte, mein Recht ist doch Gott egal aus meiner Sicht. Was bringt mir das alles? Soll ich denn jetzt noch anbeten, dass es ihm viel besser geht wie mir? Die Frage ist, in was ermüdet und ermattet Gott nicht? Für was? Und da sagt der Text, er gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Für was opfert sich Gott auf? Genau für dich in deiner Situation. Genau für dich will er Quelle der Kraft und der Stärke sein. Nicht für sich selber, nicht im Himmel, nicht da, weil er so ein schönes Leben dann oben hat. Und das heißt letztlich, wenn er nicht müde wird und dir Kraft geben kann, dann ist auch deine Situation nicht das Ende. Dann ist die Situation vom Volk Israel nicht das Ende. Selbst wenn es Tatsache ist, dass sie ohnmächtig sind, entkräftet sind, der Glaube auf der Nulllinie ist, dann ist es im ewigen Gott, heißt es nicht, dass das das Ende ist, wenn neue Kraft kommt. Und das ist ja auch das Bild vom Adler. Da ist von einer neuen Kraft die Rede. Neue Kraft brauche ich, wenn die alte weg ist. Wenn ich keine Kraft mehr habe, dann macht es Sinn. Dann ist es notwendig, dass ich neue Kraft kriege. Gott wird nicht müde, dir Kraft zu geben. Auch deine Last, mir geht es oft so, also gerade haben wir auch unter für Gebet, das sagt ja Jesus, kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen. Mir geht es selber manchmal menschlich gesprochen so, dass ich denke, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Mühselig und Beladene, die sind anstrengend. Das sind nicht die angenehme Personen, wo mich erbaut oder so, sondern die saugen mich aus. Und was sagt es, wenn Gott sagt, und das sagt Gott ja auch durch Jesus, kommt her zu mir. Wieso kann er das sagen? Weil er nicht ausgesaugt wird. Weil seine Kraft nicht zu Ende ist. Weil er immer neue Kraft für uns hat. Und das ist das Fundament, das eben über dich hinausgeht. Da, wo du dich kraftlos fühlst, da heißt es nicht, das ist das Ende. Das ist der Blick zu den Sternen, der Blick in die Ewigkeit. Das macht nur Sinn, wenn die Ewigkeit auch in dein Leben wieder reinkommen kann. Und das verspricht Gott hier im Volk Israel. Er sagt, sie kriegen neue Kraft und das aus einer ewigen Quelle. Und da heißt es auch, die Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber das zeigt nochmal die Situation, wo das Volk Israel erlebt hat. Ihre besten Krieger, die sind wirklich gestrauchelt und gestürzt in dem Kampf gegen die Babylonier. Und junge Menschen, das sind, was die Kraft angeht, die körperliche Kraft angeht, einfach das Beste, was man bieten kann. Und das kann ich sagen, für manche bin ich vielleicht jung, aber für andere auch überhaupt nicht. Und wo ich Leichtathletik gemacht habe zum Beispiel, da war klar, ab 30, da wird es schwierig. Ist einfach so. Es gibt manche Disziplinen, so Ausdauerdisziplinen, da kannst du ein bisschen länger. Aber ich habe Sprint gemacht und da war klar, wenn du so Kraftsport irgendwas machst, da ist einfach von der Konstitutivität, von allem, ist halt ab 30, wirst du nicht mehr die Zeit laufen. Oder du brauchst einen irrsinnigen Kraftaufwand, dass du irgendwie das Niveau noch hältst. Aber von bis, was weiß ich, 20, 22, da geht es eher hoch. Da hast du eher die Möglichkeit, noch kräftiger zu werden. Und es zeigt auch, wenn es heißt, junge Menschen, selbst die, die aus menschlicher Sicht die beste körperliche Kraft noch zur Verfügung haben, selbst die straucheln, selbst die fallen, selbst die werden müde, selbst das ist nichts, nicht die Ewigkeit, selbst das ist nicht das, worauf ich bauen kann. Du kannst nicht auf dein Alter bauen. Sonst hast du ein Problem, wenn du einfach merkst, dass deine Kraft nachlässt. Auch das ist vielleicht so ein Punkt, wenn man nicht auf Gott vertraut, dann hält man sich vielleicht auch nur an wie man früher noch alles machen konnte oder so fest. Aber wer auf Gott vertraut, der kriegt neue Kraft. Und das ist eine ewige Kraft, das ist eine andere Quelle, das ist nicht deine körperliche Kraft. Und diese Quelle wird nicht versiegen, auch nicht im Alter. Auch da steht neue Kraft für dich zur Verfügung. Auch da stehst du nicht auf dem Abstellgleis. Und dann kommt dieses Bild vom Adler. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler und sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das, was da heißt, ich habe vorher gesagt, das ist so für mich so ein Bild, wo die menschliche Seite und die göttliche Seite zusammenwirkt in diesem Adler. Und hier heißt es ja auch, es ist jetzt nicht alle, die neue Kraft gewinnen, sondern die auf den Herrn hoffen. Da ist die Kraftquelle. Da ist der ewige Gott, der dich wirklich kräftiger kann, egal in welcher Situation, der Ohnmächtige mächtig machen kann, der selbst Tote zum Leben erwecken kann. Derjenige, der aus dem Nichts schafft, das ist Gott. Und deshalb ist es wichtig, sich auf ihn auszurichten. Interessant fand ich dieses Wort Hoffen, was hier mit Hoffen übersetzt ist. Das kannst du auch mit Warten übersetzen. Das bedeutet auch Warten. Und was sagt es mir? Das sagt mir, das ist ein Zustand in diesem Hoffen auf den Herrn, wo eben das noch nicht da ist, diese Kraft. Das holt dich jetzt schon ab. Da, wo du am Ende bist, da, wo du noch nichts von Gottes Kraft spürst. Und das ist das, was die Jünger auch erlebt haben an Pfingsten. Die waren versammelt, ohne dass Gott eingegriffen hat. Ohne dass sie diese Kraft schon erlebt haben. Einfach nur im Gehorsam. Einfach, weil sie sich auf ihn ausgerichtet haben. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir auch lernen dürfen, wo du lernen darfst, wo ich lerne, auch zu warten, sich auszurichten auf Gott, obwohl es noch nicht so ist, wie ich es mir vielleicht vorstelle, wie ich mir mein Glaubensleben vorstelle. Das, was Auswirkungen letztlich hat, ist nicht irgendeine Kraft, sondern das ist der Herr selber. Das zeigt dieser Text auch. Das ist das, was am Pfingsten passiert. Ist letztendlich, sagt der Jesus, er will seine Jünger nicht verwaist zurücklassen. Das ist Gott selber in deinem Leben. Deshalb ist es auch wichtig, sich auf ihn auszurichten, wenn du ihn haben möchtest. Eigentlich ein ganz einfaches Thema, was das angeht, vom Kopf her. Es geht nicht darum, sich auf die Kraft auszurichten. Und ich denke, das ist auch so eine Gefahr. Wenn du kraftlos bist, dann geht es dir vielleicht nur um die Kraft. Aber die Kraft kriegst du nicht einfach nur so. Sondern der Weg geht über den Herrn. Und zwar, indem du nicht sagst, Herr, ich will jetzt, dass du das und das und das gibst, so wie der Dienstbote. Sondern indem du sagst, ich hoffe auf dich. Ich setze auf dich, auf deine Person. nicht auf deine Heilkunst, nicht auf dass du mir alles besser machst oder so in meinem Leben, sondern ich setze einfach auf dich. Da ist von den Schwingen des Adlers die Rede. Die werden empor sich aufschwingen mit Schwingen des Adlers. Das ist das, was das Bild der Kraft letztlich verdeutlicht. Und dann folgt erst das, sie werden nicht ermüden und werden eben nicht ermatten. Das ist ja das Göttliche eigentlich. Selbst die Jünglinge ermatten und ermüden. Aber hier ist eine Rede von einer Kraft, die nicht ermüdet oder nicht zu ermüden ist und nicht ermattet. Und das fand ich interessant, diese Schwingen, du kannst das sogar auch anders übersetzen. Man kann sogar sagen, sie treiben Schwingen. Also selbst das kann sein, du hast die noch gar nicht, sag ich mal, oder der Adler hat die nicht. Selbst das macht Gott. Und die Schwingen des Adlers ist letztendlich die Fähigkeit des Adlers, auf die Thermik überhaupt einzugehen, dass er fliegen kann. Was nützt die beste Thermik dem Adler, wenn er irgendwie an einem Felsen steht und es kommt die tolle warme Luft von unten und er denkt, was für eine schöne Sommerluft. Und dann dreht er sich um und geht wieder. Also ich meine, so ein Adler könnte ich auch sein. Dann wäre ich auch ein Adler. Dann könnte ich auch sagen, hey, Flügel wie ein Adler. Aber wenn ich mich in die Thermik reinstürze, dann stürze ich ab. Ein Adler nicht, weil der diese Schwingen hat, die Flügel, wo er die Thermik ausnutzen kann. Ich fand es ganz interessant, wo ich mal nachguckt habe im Internet, wie das so ist, so mit dem Adler. Und wie gesagt, das ist ja beim Geier auch so mit der Thermik. Das sind auch Meister der Thermik. Da habe ich in der Zürcher Zeitung einen Artikel gefunden von so einem Experte. Und der hat gesagt, selbst die Adler, die müssen das lernen mit dieser Thermik. Also das Fliegen in der Thermik müssen die lernen. Das haben die nicht intuitiv sofort da. Das fand ich eigentlich interessant, auch in dem Bild, auch im Zusammenhang mit der Kraft Gottes. Weil ich glaube, wir müssen das auch lernen. Nicht, dass Gott wirkt, dass die Kraft da ist, das ist ein plötzliches Einwirken Gottes. Aber dass ich meine Schwinge ausbreite, dass ich die auch nütze, dass es in meinem Leben Veränderung gibt, dass ich dienstbereit bin, dass ich mutig werde, die Kraft auch weiterzugeben, all das ist ein Lernfeld. Für einen jungen Adler auf jeden Fall. Und ich denke, für uns im Glaube ist es auch so. Jemand, der da mehr Erfahrung hat, der wird das viel schneller spüre und wisse, jetzt ist Zeit abzuspringen und nicht Zeit, einfach nur sich berieseln zu lassen und daheim zu gehen. So. Ich fand es witzig, ich war mal am Fender, da gab es so eine Flugshow und da haben wir eben so einen Geier auch erlebt. Und das sind ja riesige, gigantische Tiere. Und der ist über unsere Köpfe weggeflogen, wirklich so ganz knapp. Und wir alle, boah, riesige Geier, so wie man das hier so sieht. Und dann ist er weiter runter zum Landen gekommen. Dieser Geier, dieses majestätische Wesen, und hat dann so angefangen, so zu hüpfen wie so ein Osterhase irgendwie. Und ich fand das so witzig, das war so ein witziges Bild irgendwie, dieser gigantische Geier, der hat mir überhaupt keinen Respekt mehr eingelöst, so wie der da unter da rumgehoppelt ist. Und dann hat derjenige oder die Frau, ich weiß nicht mehr genau, wer das geleitet hat, von der Flugshow hat dann gesagt, dass es bei denen oft so ist, dass die eben auch, wenn dann die Thermik weg ist, dann müssen sie die manchmal im Tal irgendwo einsammeln und die haben schon Ärger gekriegt mit anderen Leuten, weil da der Geier im Garten rumhüpft. So, finde ich interessant, weil genau das ist, dass das auch sein kann, dass man mal die Flügel ausbreitet, Gott in seiner Kraft, seiner Stärke erlebt und dann kann es vielleicht echt auch eine Zeit geben, wo ich auch wieder humpel und rumhüpf, weil ich vielleicht einfach auch von der Erfahrung her und von allem noch nicht so weit bin. Und das Gleiche sagt eben der Experte für die Adler auch, dass es bei den jungen Adler oft so ist, dass die dann, denen ist es zu anstrengend, sich aufzuschwingen, dass sie wieder in die Luftsphäre kommen, wo sie sich nach oben schrauben können. Und dann bleiben sie und warten halt bis zum nächsten Tag, bis wieder irgendein Wind kommt, der sie halt mitnimmt. Ich glaube nicht, dass es Gott möchte, dass wir immer unterbleiben, sondern ich glaube, dass er auch will, dass unsere Schwinge zu dem er sie uns gegeben hat, immer stärker und besser werden. Die haben wohl, also das ist auch noch nicht ganz so erforscht bei den Adlern, aber die Theorie ist wohl, dass die irgendwas in den äußersten Federn haben, ich weiß jetzt das Fachwort nicht mehr, wo sie dann quasi intuitiv ein Gefühl gibt, wo die bessere Windrichtung ist. Und so brauchen die nur minimale Bewegungen und wissen dann, in welche Richtung sie mit dem Flügel gehen müssen. Aber das finde ich interessant, da geht es nicht um einen riesen Kraftaufwand, aber das ist auch eine Sache, eine Sensibilität, die man lernen muss, die der Adler lernen muss. Die Tatsache ist, dass so ein Adler die Kraft im Flug erlebt. Also das, was mit ihm selber ausmacht. Und ich denke, das soll uns da auch ansprechen. Das, was dieses Laufen und nicht ermüden und so weiter. Also selbst im Glauben wirst du Phasen haben, wo du mal wieder ermattet bist, müde bist. Wir sind Menschen, wir bleiben Menschen. Und ich glaube, das ist auch das Bild, was wir am Anfang gehört haben, von dem, dass die Jünger mit der Kraft Gottes begleitet werden. Da ist klar, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Gottes Kraft und einem Mensch. Ein Kleidungsstück ist eben auch nicht identisch mit dem Mensch. Der Mensch bleibt der Mensch, so zerbrechlich wie er ist. Selbst wenn er in Gottes Kraftfeld zu wirken beginnt, dann ist es Gott, der wirkt. Und du bist dabei, so wie der Adler, der fliegt, aber der ist von der Thermik abhängig. Sonst stürzt er ab und ist nichts mehr. Dann ist er nur noch ein hoppelndes Wesen. Und ich glaube, das müssen wir uns auch wirklich bewusst sein. Wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Ganz normale Menschen. Und deshalb ist es auch, wenn du Gott mal kräftig erlebt hast, stark erlebt hast und Zeiten kommen, wo du ihn nicht mehr so erlebst, bist du genauso geliebt wie davor auch und du bist genauso wertvoll. Und das heißt auch noch nicht mal, dass das kein riesen Problem ist, ganz im Gegenteil. Für Gott ist Ermüdung und Ermattung kein Problem. Das sagt mir der Text auch. Das, was für uns das Ende ist, wenn die jungen Männer straucheln und entkräftet sind, geht nichts mehr, das ist für Gott nicht das Ende, sondern er ist dafür da, dass er neue Kraft gibt, dass man sich wieder aufschwingt. Aber dieses Aufschwingen ist eben auch eine Einladung zum Dienst letztlich. Und das ist das, was die Jünger auch gemacht haben. Sie haben im Heiligen Geist gedient. Und ich glaube, du wirst erst das so erleben, und das kann ich für mich auch so bestätigen, im Dienen wirst du erst erleben, was Gott tut und dass es was mit dir zu tun hat. Da wirst du erst teilhaben an dieser Kraft. Davor ist es die Sommerbrise, die um dich weht. Ein tolles Gefühl vielleicht mal im Gottesdienst. Aber dass es dein eigenes wird, das passiert im Dienst, indem du bereit bist, deine Schwinge auszubreiten und zu sehen, dass du aufliegen kannst. Nicht nur einzelne Leute, an denen du vielleicht hochguckst oder so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte dich einfach einladen, dass man auch im Gebet, dass du einfach ins Gebet gehst, auch in der Lobpreiszeit. Ich glaube, diese Thermik, dieser Wind, der Heilige Geist ist für dich da. Die neue Kraft ist auch da. Er will dich kräftiger, er will dich stärker. Gott ist ein ewiger Gott, der ist der gleiche wie im Alten Testament schon. Das sind Texte, die gelten für uns genauso. Die sind auch ganz pauschal formuliert. Das ist nicht nur was, wo jetzt nur für das Volk Israel gegolten hat, sondern das gilt auch für dich, für mich, für uns heute. Und ja, dafür will ich gern beten. Jesus, ich danke dir echt, dass du uns geschaffen hast, Herr, dass wir in deiner Kraft leben können. Ja, dass wir es erleben können, wie du uns mit einer nicht versiegenden Quelle versorgst. Und ich bitte dich jetzt wirklich für jeden Einzelnen, der entkräftet ist, der müde geworden ist, auch im Glauben, Herr, dass du ihm neue Kraft gibst, neuer Schwung, Herr, dass du auch diese Wartezeit, die vielleicht auch noch ansteht, weil du plötzlich kommst, weil es dein Eingreif ist, ja, dass du ihm da eine neue Zuversicht gibst auf dich, auf deine Person, dass du ihn nicht vergessen hast. Und der Herr hat dich nicht vergessen. Er sieht dich, er ruft dich bei deinem Namen, der nur dir gehört, dieser Name. Nicht so wie die menschlichen Namen, wo man auch den gleichen Namen wie ein anderer haben kann, sondern ganz individuell dein Wesen, er kennt dich. Und er ruft dich zu sich und möchte dir eben diese Schwingen des Adlers geben und möchte, dass du sie benutzt, dass du sie ausbreitest, bei der nächsten Berührung vom Heiligen Geist wirklich zu fliegen beginnst. Amen.